Wir sind so dankbar, dass du unser König bist, unser Hirte bist, der über uns wacht. Du bist der Gott mit uns. Und du bist auch heute mit uns. Und wir danken dir, dass du auch für uns ein Wort hast an diesem Tag. Und wir bitten dich, dass du es einpflanzt in unsere Herzen, dass du es durch deinen Heiligen Geist begießt und zur Frucht bringst. Amen. Ich möchte aus dem zweiten Korintherbrief, dem Brief des Paulus, den zweiten Brief an Korinth, Kapitel 4, lese ich die Verse 16 bis 18. Das sind also die letzten drei Verse. Und Paulus schreibt hier: Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Ihr Lieben, das ist ein gewaltiges Wort, das der Apostel Paulus hier wieder schreibt. Und es beginnt mit der Feststellung: Darum werden wir nicht müde. Darum werden wir nicht müde. Das ist ein großes Anliegen dem Apostel Paulus, den Christen das immer wieder zuzurufen. Darum werden wir nicht müde, nicht mutlos, nicht matt. Und das im Zusammenhang natürlich damit, dass wir nicht müde werden, unseren Lauf zu vollenden, nicht müde werden, das, was der Herr uns gegeben hat, auch an Berufung auszuführen, nicht müde werden, Reich Gottes zu bauen, in keiner Phase unseres Lebens. Und er schreibt das natürlich auf dem Hintergrund dessen, dass er sehr gut weiß, dass wir grundsätzlich müde werden können, sonst würde er das ja nicht schreiben. Und seht ihr, da in diesem Zusammenhang nimmt er eine Wirklichkeit, die er uns vor Augen stellt, die ihm ganz wichtig ist. Nämlich, er unterscheidet da in uns, und diese Unterscheidung, die müssen wir sehr ernst nehmen, glaube ich, für unser ganzes Leben mit Jesus. Er unterscheidet da als Wirklichkeit in uns auf der einen Seite den sogenannten äußeren Menschen und auf der anderen Seite den inneren Menschen. Und er sagt, wenn auch der äußere Mensch, und das ist ein interessantes Wort, aufgerieben wird, so wird doch der neue Mensch von Tag zu Tag erneuert. Deshalb ermüden wir nicht. Und für Paulus ist das eine ganz große Wirklichkeit, dass er diese beiden Menschen, die wir ausmachen, unterscheidet und sagt, wir müssen diese beiden Wirklichkeiten, die wir darstellen, sehen. Und er meint es nicht so, dass er sagt, auf der einen Seite die eine Hälfte von uns, die ist der äußere Mensch, und die andere Hälfte in uns, das ist der innere Mensch, sondern er meint das anders, so wie die Bibel immer sehr ganzheitlich ist. Sie sagt, ich bin auf der einen Seite ganz und gar mit Leib, Seele und Geist ein äußerer Mensch. Aber ich bin zugleich ganz insgesamt mit Geist, Seele und Leib auch ein innerer Mensch. Und diese beiden Wirklichkeiten sind Beschreibungen unseres Lebens, und zwar in der Ganzheit. Nicht nur Teile von uns. Wir sind zugleich das eine und das andere. Und das eine und das andere bestimmen uns und haben einen Einfluss auf uns. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, welches Verhältnis der Apostel Paulus zwischen dem äußeren Menschen und dem inneren Menschen ausdrückt. Wie diese Wirklichkeiten in uns zutage treten und sich auswirken. Und da sagt er, der äußere Mensch, der wird aufgerieben. Der äußere Mensch, wenn ich das jetzt so im Vergleich mit dem Inneren sagen darf, wie es Paulus formuliert, wird von Tag zu Tag mehr aufgerieben. Und das ist eine ganz, ganz große Wirklichkeit, die wir auch als Christen wahrnehmen müssen. Denn es heißt hier nicht unser äußerer Mensch, damit ist gemeint unsere ganz natürliche Wirklichkeit, unsere ganz natürliche Existenz, so wie wir geschaffen worden sind, so wie wir uns vorfinden in dieser Welt hier, mit allem, was uns ausmacht hier in dieser sündigen Welt, diese irdische Existenz ist unsere Wirklichkeit. Und Paulus sagt, diese irdische Wirklichkeit, die wir darstellen, dieser äußere Mensch, er wird von Tag zu Tag aufgerieben. Er wird nicht verbessert. Er wird nicht auferbaut auf ein gewisses Ziel hin. Er wird nicht verschönert. Er wird nicht vergeistlicht. Er wird aufgerieben. Und ihr Lieben, der Apostel Paulus schreibt gerade im 2. Korintherbrief, das ist ja ein Brief, der außergewöhnlich sich unterscheidet auch von anderen Briefen, weil Paulus in diesem Brief sehr viel über sich schreibt. Sehr viel über sich als Apostel, sehr viel über sich, über sein Leben, über so, wie er sich vorfindet, wie er sich selber darstellt, was er in seinem Leben alles auch erlebt. Und zum Beispiel in demselben Kapitel, einige Verse vorher, schreibt er dasselbe in diesem berühmt gewordenen Satz: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das heißt, in einem irdenen Gefäß ist ein Tonkrug, von dem Bild her. Und dieses Bild, dass unser äußerer Mensch ist ein Tonkrug. Zerbrechlich, nicht ewig, zerbrechlich, rissig. Er wird abgenutzt von Jahr zu Jahr. Er wird abgeschabt, manchmal auch unansehlich. Versteht ihr, das ist unsere äußere Existenz. Und Paulus sagt, diese äußere Existenz wird aufgerieben. Diese äußere Existenz ist nicht etwas, was von Jahr zu Jahr verschönert wird. Diese äußere Existenz, ihr Lieben, ist eine Wirklichkeit, die Paulus hundertprozentig sieht und die er nicht verschönert. Und in diesem Brief, im 2. Korintherbrief, schreibt er an mehreren Stellen, wie sich das auswirkt. Nun, wie wirkt sich das aus? Dieser äußere Mensch ist dem Altern preisgegeben. Wir alle spüren diesen äußeren Menschen, wie er an Kraft einbüßt. Das ist eine Wirklichkeit. Einfach durch unser Alter. Wir werden müde. Unsere Kräfte verzehren sich. Das ist eine Wirklichkeit. unsere körperlichen Kräfte. Wir werden zermürbt. Es wird vieles beschwerlicher. Durch Beschwernisse, durch Gebrechen, durch Alter, durch Krankheit, alles Mögliche. Und das ist eine Wirklichkeit, in der wir leben. Aber das wird nicht nur, Paulus versteht das nicht so einseitig, nur auf den Körper bezogen, sondern für ihn ist der Mensch, der äußere Mensch, immer ein ganzer Mensch mit Körper, Seele und Geist. Und er meint natürlich, dass dasselbe auch für unsere Seele gilt, für unseren Geist gilt. Wir werden aufgerieben. Ihr Lieben, unsere Seele wird auch nicht jünger. Das ist ein Teil unserer Wirklichkeit. Unsere Seele wird genauso müde. Unser Geist wird müde. Durch Ängste, durch Nöte, durch die wir gehen, werden wir oft aufgerieben. Durch Anfechtungen, durch innere Kämpfe, durch Verletzungen, durch viele Situationen, die uns entgegentreten, mit denen wir fertig werden müssen. Durch Verluste, durch Schmerzen, auch innerliche Schmerzen. Durch so vieles hindurch. Und was für Paulus noch ganz besonders wichtig ist an dieser Stelle, darauf bezieht er sich ja ganz besonders, dass unser äußerer Mensch auch betroffen ist in Geist, Seele, Leib durch Verfolgungen. Dadurch, dass um des Namens Jesu willen auch unser äußerer Mensch sehr stark in Betroffenheit gerät. Er selber ist ein Beispiel dafür und erzählt ja im 2. Korintherbrief eine Menge von Dingen auf, wo er sagt, wie sein äußerer Mensch leidet, tatsächlich mürbe wird, durch das viele Leid, das auf ihn fällt, vor allem deswegen, weil er zu Jesus gehört und weil er sich zu Jesus bekennt. Gefängnis, Schläge, 2-3 Mal dem Tode nahe und so weiter und so fort. Ein Stachel im Fleisch und so weiter. Das ist eine Wirklichkeit. Und Paulus verschönert diese Wirklichkeit gar nicht als Christ. Sagt, wir als Christ schweben wir dann nicht so einfach so irgendwie drüber und nehmen das gar nicht wahr. Das wird überhaupt nicht verharmlost. Diese Wirklichkeit dieses äußeren Menschen ist eine große Wirklichkeit, der wir ins Auge sehen müssen. Und sie ist etwas, wo wir merken in unserem Leben, das wird aufgerieben. Aber dabei bleibt ja Paulus nicht stehen, sondern er sagt, da gibt es noch eine andere Wirklichkeit, die wir auch darstellen zugleich. Und das ist der innere Mensch. Aber der innere Mensch, das ist das, worauf sozusagen die ganze Aufmerksamkeit des Paulus beruht. Dieser innere Mensch macht den Unterschied. Dieser innere Mensch unterscheidet uns von allen, die nicht Christen sind. Dieser innere Mensch ist es, der von Tag zu Tag sich erneuert. Und merkt ihr diesen riesigen Unterschied? Der äußere Mensch wird aufgerieben. Und er wird mehr und mehr und mehr und mehr aufgerieben. Aber der innere Mensch, der wird erneuert von Tag zu Tag zu Tag zu Tag. Da sind Prozesse, die in unserem Leben laufen, die beide Wirklichkeiten sind. Aber dieser innere Mensch, von dem Paulus hier spricht, das ist der Mensch, der sozusagen, weil er von Tag zu Tag erneuert wird, derjenige in unserem Leben ist, der uns durch alles andere, was diesen äußeren Menschen betrifft, hindurch führt. Und er sagt dann, in eine ohne Maßen gewichtige Herrlichkeit. Ohne Maßen, wir kommen gleich noch drauf. Ihr Lieben, das ist etwas ganz, ganz Berührendes, wie Paulus hier das formuliert. Dieser innere Mensch, er wird von Tag zu Tag erneuert. Der innere Mensch, das ist, sehr einfach ausgedrückt, Jesus in mir. Der innere Mensch, das ist der Heilige Geist, der in mir Wohnung genommen hat. Der innere Mensch ist das, was der Heilige Geist durch die Auferstehungskraft Jesu in mir hervorbringt. Tag für Tag für Tag. Aus dem leben wir. Obwohl der äußere Mensch aufgerieben wird, leben wir Tag für Tag für Tag von diesem inneren Menschen, als inneren Menschen, von dem, was wir durch Jesus und durch den Heiligen Geist empfangen. Ihr kennt ja dieses wunderschöne Bild, das Jesus verwendet in Johannes 15, wo er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist eine wunderbare Erklärung für das, was der innere Mensch meint. Ihr Lieben, der innere Mensch ist der, der angeschlossen ist an den Weinstock. Und weil wir angeschlossen sind an den Weinstock, kommt ununterbrochen, Tag für Tag, aus der Quelle des Weinstocks, Lebenswasser zu uns. Und dieses, was von dem Weinstock kommt, kommt von der Ewigkeit her. Das heißt, es wird nie versiegen, auch wenn wir ganz, ganz äußerlich schwach sind. Dieses Innere, dieser innere Mensch, der angeschlossen ist an den Weinstock, ist erlebt von einem Wasser, das nie abgestanden wird, das nie verdorben wird, das nie kraftlos wird, sondern das sogar an Kraft zunimmt. Wo unsere Schwachheit zunimmt, wird diese Kraft noch mehr zunehmen. Das macht den Unterschied. Und das ist es, worauf sozusagen unser ganzes Leben als Christen beruht. Wir leben aus diesem lebendigen Wasser, das da von diesem Weinstock kommt. Ihr Lieben, wie oft wird das besungen? Deine Gnade ist alle Tage neu. Die wird nicht alt. Sie wird nicht kraftlos. Niemals. Jeden Tag können wir aus dieser Quelle der Gnade trinken und es ist immer frisch, es ist immer frisch, es ist immer frisch. Jeden Tag können wir aus dieser Quelle Vergebung trinken. Ist das nicht fantastisch? Die wird nie alt, wird nie abgestanden. Jesus sagt nicht nach einer gewissen Zeit, jetzt ist genug, jetzt gebe ich dir nicht mehr. Du hast schon genug getrunken. Nein, jeden Tag, auch wenn der äußere Mensch verfällt, wie Luther übersetzt. Besser ist dieses Wort aufgerieben werden, ja. Trotzdem wird Tag für Tag ist diese Quelle sozusagen offen für uns, wo Vergebung, wo göttliche Kraftzufuhr kommt, wo Hoffnung kommt, wo Vertrauen wächst, wo alle diese göttlichen Dinge, die er uns schenken möchte für unser tägliches Leben, immer neu sind. Jeden Tag, wenn wir aufwachen, dürfen wir glücklich sein, dass diese Quelle nicht versiegt, dass sie jetzt heute genauso gültig ist wie gestern. Und zwar nicht ein Wasser von gestern, sondern ein Wasser von heute. Von jetzt bekommen wir jetzt. Fließt das, es fließt ununterbrochen. Ihr Lieben, das ist so ein Glück. Und dass dieses Glück zu erfassen, das ist das, was der Apostel Paulus immer und immer wieder zum Ausdruck gebracht hat. Und in den Versen davor, wo er auch von diesem irdischen Gefäß spricht, da sagt er zum Beispiel, um diesen Gegensatz deutlich zu machen zwischen dem äußeren Menschen und dem inneren Menschen, noch bevor er das schreibt, schreibt er in Vers 8 zum Beispiel, er sagt, Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, diesen zerbrechlichen äußeren Menschen, damit das Übermaß der Kraft von Gott, das Übermaß der Kraft von Gott, vom Weinstock sei und nicht aus uns. Und dann schreibt er, in allem sind wir bedrängt, äußerer Mensch, aber wir werden nicht erdrückt, innerer Mensch. Keinen Ausweg sehen wir, äußerer Mensch. Aber wir sind nicht ohne Ausweg, innerer Mensch. Wir werden verfolgt, äußerer Mensch. Aber wir sind nie verlassen, innerer Mensch. Wir sind niedergeworfen, äußerer Mensch. Aber wir werden nicht vernichtet, innerer Mensch. Alle Zeit tragen wir das Sterben Jesu an unserem Leibe, äußere Mensch. Damit auch das Leben Jesu an unserem Leiben offenbar werden. Innerer Mensch. Das Leben des Auferstandenen wird in uns offenbar. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tode überliefert um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Und ihr Lieben, dann schreibt Paulus weiter und sagt, es ist so wichtig, worauf wir blicken. Denn unsere Blickrichtung bestimmt unser Leben. Und er sagt es in der Weise, dass er sagt, all das, was dieser innere Mensch in uns sozusagen hervorbringt, Jesus in uns, in dem inneren Menschen hervorbringt, das alles geht über, oder er sagt sogar bewirkt, eine über die Maßen gewichtige Herrlichkeit. Ihr Lieben, darum werden wir nicht müde. Erstens wegen, weil dieser innere Mensch in uns ist und vor allem auch, weil wir wissen, das Ziel, auf das wir zugehen, eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Ihr Lieben, ihr könnt verstehen, dass das für mich jetzt gerade dieser Text ist übrigens ein Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist. In vielen Kirchen wird über diesen Predigttext gesprochen. Der bedeutet mir wahnsinnig viel. Und ich möchte ein Mensch sein, der so verstärkt lebt. Ausgerichtet auf diese über die Maßen gewichtige Herrlichkeit. Darauf gehen wir zu. Durch alle Bedrängnisse hindurch, nicht abgehoben von den Bedrängnissen. Diese äußere Wirklichkeit dürfen wir nie verleugnen. Nie so tun, als ob es nicht gäbe. Nein, nein, die ist da. Und ihr Lieben, der Apostel Paulus hat sehr darunter gelitten. Diese äußere Wirklichkeit war für ihn eine große Last. Aber er hat Folgendes zum Ausdruck gebracht und das ist unglaublich hilfreich, dass er sagt, es gibt da zwei Dinge. Wiederum, er tut es sehr, sehr, sehr oft in seinen Botschaften, Dinge gegenüberstellt. Das ist so seine Art, wie er predigt und wie er redet. Er sagt, es gibt da auf der einen Seite die Wirklichkeit der Leiden. Es gibt diese Bedrängnisse in unserem Leben. Und die können ganz schön mächtig sein. Und es gibt auf der anderen Seite aber die Herrlichkeit, auf die wir zugehen, diese himmlische Herrlichkeit, meint er da, auf die wir alle zugehen und die sich schon etwas widerspiegelt in uns, in unserem inneren Menschen. Und nun sagt er, diese beiden Dinge, die stehen nicht gleichgewichtig nebeneinander. Es gefällt mir so, die Übersetzung in der Elberfeld-Übersetzung, weil es im Luther nicht so herauskommt, da wird nämlich von den Gewichten gesprochen. Und wie Paulus das formuliert, er sagt, darf ich es einmal so formulieren, diese Bedrängnisse, in denen wir in diesem Leben sind, durch Verfolgung, durch unser Alter, durch unsere Gebrechen, durch unsere Nöte, das, was ausgemergelt wird in unserem äußeren Menschsein, das ist in seinen Augen Leichtgewicht. Sie stehen nicht gleichgewichtig gegenüber. Und diese zukünftige Herrlichkeit, der wir entgegengehen, das ist Schwergewicht. Und wenn man das nun miteinander vergleicht und wir es so sehen, dass wir sagen, diese Herrlichkeit, die wir jetzt schon anfangen zu spüren, aber noch nicht in der Vollendung, wenn wir das als das Schwergewicht betrachten, das ist eine Perspektivenfrage, dann können wir das Leichtgewicht, nämlich die Bedrängnisse unseres Lebens, ganz anders sehen und durch sie hindurchgehen in die Herrlichkeit hinein. Diesen Blick möchte uns der Apostel Paulus schärfen. Und das ist so wichtig, ihr Lieben, Gewicht. Das sind Gewichte. Seht ihr, ein Gewicht ist im Grunde genommen etwas Relatives. Es gibt kein absolutes Gewicht. Ob etwas schwer oder leicht ist, gewichtsmäßig, das ergibt sich immer nur im Vergleich zu etwas anderem, nicht an sich selbst. Ist eine Tonne schwer oder leicht? Das können wir nur beantworten, wenn wir es in Relation setzen zu etwas anderem. Also eine Tonne ist im Verhältnis zu einem Kilo Brot äußerst schwer. Aber im Verhältnis zu einem Schiff mit 10.000 Bruttoregistertonnen gar nichts. Umgelegt auf das, was Paulus sagen will. Das Leiden des Apostel Paulus, das war mächtig, sehr groß, sehr stark, für uns unvorstellbar, ist im Verhältnis zu seiner eigenen Kraft äußerst schwer. Versteht ihr? Äußerst schwer, kaum zu ertragen. Im Verhältnis zu seiner Kraft, zu diesem Gewicht. Aber im Verhältnis zu der Herrlichkeit, in die wir gehen, ist es Leichtgewicht. Versteht ihr, damit wird das Gewicht, das wir tragen durch unser äußeres Leben, durch diesen äußeren Menschen, das wird nicht einfach negiert. Das ist vorhanden. Aber es bekommt eine andere Perspektive und es wird zu einem anderen Gewicht. Das Schwergewicht der Leiden und der Unbilden und dieser Zerbrechlichkeit, die wir alle erleben, dieses für uns, für unsere Kräfte, ein Schwergewicht wird zum Leichtgewicht. Nur dadurch, dass dieser innere Mensch in uns wächst und dass wir durch den inneren Menschen ausgerichtet werden auf das Schwergewicht der Herrlichkeit Gottes. Diese Herrlichkeit Gottes ist für Paulus etwas so Enormes. Diese Herrlichkeit, die wir haben bei ihm, dass er sagt, im Verhältnis zu dem ist meinen Tonnen von Leiden, die ich da habe, ein Leichtgewicht. Und er sagt, als zwei Begründungen, das eine ist zeitlich und das andere ist ewig. Und allein diese Definition hilft ihm schon zu sagen, ja, dieses Leiden hier hat ein Ende. Es mag vielleicht Jahre dauern, aber es hat ein Ende, es ist zeitlich. Aber diese Herrlichkeit ist ewig. Das, was mit ewig verbunden ist, ist so etwas Großartiges, wir können uns das wirklich nicht vorstellen, ahnen. Aber im Vergleich damit ist diese Herrlichkeit, auf die wir zugehen und die jetzt schon in uns da ist, etwas widerspiegelt von dieser himmlischen Herrlichkeit, etwas, was leicht wird. Ihr Lieben, so ist er durch diese Todesängste gegangen. So hat er sich einsperren lassen und hat in größten Schmerzen Loblieder gesungen. Es ist nur so möglich. Und das ist nicht einfach nur, es ist nicht ein Verdrängen, das tut mir eh nicht weh. Und es macht mir eh nichts aus. Der Schmerz ist sehr real. Der äußere Mensch ist sehr real. Und wir werden aufgerieben. Auch Paulus wurde aufgerieben körperlich. Aber er hat eine andere Perspektive. Und das muss der Heilige Geist in uns hervorbringen, ihr Lieben. Das können wir nicht selber. Das wünsche ich mir so sehr. Das wünsche ich mir so sehr. Ihr Lieben, wir sind oft, darf ich es einmal so sagen, so wehleidig. So wehleidig. Eine Kleinigkeit, die uns aus der Bahn wirft, die ist uns schon zu viel, ist uns schon zu viel. Wir fangen schon zum Klagen an. Und dann, wenn es erst darum ginge, dass wir vielleicht Nachteile in Kauf nehmen müssten, weil wir Christen sind und verfolgt werden, da steigen wir lieber gleich aus. Ich sage es ein bisschen salopp jetzt, ja. Aber so die Tendenz in uns, es ist uns gleich zu viel, alles ist uns zu viel. Wir haben ein so leidensscheues Leben entwickelt, natürlich durch den Lebensstandard in unserer westlichen Welt, ist klar, und trotzdem. Aber wisst ihr, Paulus verherrlicht nicht das Leiden. Überhaupt nicht. Er sagt nur, es ist eine Realität, der müssen wir ins Auge schauen. Unser äußerer Mensch verfällt. Er wird aufgerieben, er wird auch geschunden und. Aber der innere Mensch ist die Rettung. Und dieser innere Mensch in diesem äußeren Mensch ist das, worauf wir bauen müssen. Deswegen, ihr Lieben, dieses Angeschlossensein an den Weinstock, diese Zufuhr von ihm ist lebensnotwendig, ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt, dass dieser innere Mensch genährt wird. Wenn diese Verbindung stockt, wenn da nicht sozusagen dieser Fluss irgendwo durchgeht, wenn da irgendetwas ist, was diesen Fluss behindert, dann wird der äußere Mensch immer mehr Macht bekommen. Darum dieser Zufluss, diese Verbindung, worüber wir ja ständig reden, über diese Beziehung mit Jesus, alles, was damit zusammenhängt, ist lebensnotwendig, dass dieser innere Mensch wächst. Und er, dieser innere Mensch, Jesus in uns, der Heilige Geist in uns, wird uns zu einer Perspektive führen, sodass auch wir sagen können, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt und aufgerieben wird, der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Und wenn wir knapp vor dem Sterben stehen, und wenn wir nichts mehr tun können, der innere Mensch blüht wie eh und je und geht dem Herrn entgegen in die Herrlichkeit. Diese Perspektive möchte ich haben. Und das Letzte, darum sagt dann Paulus, aber das gehört ja zusammen, ist ja eigentlich dasselbe. Er sagt, und das passiert denen, also dass dieser innere Mensch von Tag zu Tag erneuert werden, dadurch, dass wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich und das Unsichtbare ist ewig. Ihr Lieben, Schauen, das ist eine Perspektive. Und wenn Paulus vom Schauen redet, dann meint er eben nicht jetzt so ein, wie soll man das sagen, so ein Beobachten, ein Wahrnehmen irgendwie von Dingen, von sichtbarer Welt und unsichtbarer Welt, sondern mit Schauen meint er etwas anderes. Mit Schauen heißt etwas fixieren. Etwas in den Blick bekommen und haften mit unserem Blick darauf. So, worauf wir blicken, darauf werden wir sozusagen ausgerichtet. Davon werden wir abhängig. Und worauf wir in diesem Sinne schauen, das gewinnt Einfluss über uns und gewinnt Macht über uns. Jetzt vergleichbar, wir sagen ja zum Beispiel auch als Redewendung, ich schaue auf meine Gesundheit. Das ist mehr als eine Beobachtung. Wenn man sagt, ich schaue auf meine Gesundheit, dann heißt das, ich lege da einen Wert darauf, gesund zu sein. Das ist eine Fixierung darauf, ein Ausgerichtetsein. Nicht nur eine Beobachtung, versteht ihr? So meint das Paulus auch vom Sprachgebrauch her. Wir schauen nicht auf das Sichtbare. Das heißt, wir nehmen es wahr im Sinne von, wir verleugnen es nicht, aber es darf nicht Macht gewinnen über uns. Wir fixieren uns nicht darauf. Wir schauen nicht auf diese Dinge, die diesen äußeren Menschen verfallen lassen. Alle diese irdischen Dinge, die ja zeitlich sind. Auch die schönen irdischen Dinge sind zeitlich. Wir halten uns nicht an denen fest. Das sind nicht die Werte, auf die wir schauen. Das meint Paulus. Wir schauen nicht auf das Sichtbare, auf das Endliche, auf das, was zugrunde geht. Das, auch wenn es noch so schön ist, einmal alt wird und verblüht. Wir schauen nicht darauf, das heißt, wir machen uns davon nicht abhängig. Das sind nicht unsere Werte. Das ist nicht das, was unser Leben bestimmen darf, sondern wir schauen auf das Unsichtbare. Natürlich, wenn Paulus sagt unsichtbar, das wissen wir alle, meint er natürlich nicht irgendetwas, was es gar nicht gibt. So meinen ja viele, die nicht Christen sind, dass wir da lauter Fantasien nachjagen und so irgendwelchen imaginären Vorstellungen, so wie eine Einbildung, das ist auch eine Bildung, ja, so irgendetwas hätte nachjagen, was es gar nicht gibt. Aber das ist nicht das, was der Paulus meint. Er meint mit unsichtbar nur eben etwas, was ganz real vorhanden ist, aber verborgen. Es ist noch nicht so sichtbar. Aber Gott sei Dank, ihr Lieben, es ist ja schon auch für uns sichtbar. In Jesus, in seiner Auferstehung und in der Kraft, die er durch den inneren Menschen in uns freisetzt, in dem, wie das Reich Gottes hier auf Erden schon wirkt, sehen wir schon so zeichenhaft, so wie Blitze, die auftauchen in dieser Welt, diese Herrlichkeit. Sie ist nicht mehr ganz verborgen. Wir werden erst in die Fülle, in die unvorstellbare Fülle, in dieses unvorstellbare Maß, wie Paulus sagt, das Maß, das Gewicht, ja, dieser Herrlichkeit eintreten. Aber wir haben es jetzt schon in uns. Da ist schon ein Angeld in uns, da ist schon etwas, was wir sehen, was uns auferbaut, wo wir wissen, ja, das ist ein Stück vom Himmel. Wir reden ja auch so, das war ein Stück Himmel auf Erden. Und wir erleben das hier schon. Wenn Zeichen und Wunder passieren, wenn wir mit dem Herrn Dinge erleben, das ist ein Stück Himmel. Ich muss das wirklich sagen, die Beerdigungsfeier am Montag war für mich ein Stück Himmel auf Erden. Da ist der Himmel durchgebrochen. Ich habe vorgestern ein E-Mail bekommen vom Gary Keller als Rückblick. Und er hat mir das geschrieben, ohne dass wir da jetzt lang miteinander gesprochen hätten darüber. Er hat das genau so formuliert. Er hat gesagt, er hat es noch nie erlebt, das hat mich sehr berührt, dass bei einer Beerdigung der Himmel der Erde so nah war wie hier. Nicht nur nah, er hat sich dann ausgebessert, er hat gesagt, sogar berührt. Sogar da ist die Herrlichkeit. Versteht ihr? Die Herrlichkeit ist ja schon sichtbar, sie blitzt auf. Wir leben noch nicht in dieser Herrlichkeit, aber wenn das schon ein bisschen von dieser Herrlichkeit ist, wie wird erst die Herrlichkeit sein? Die volle Wirklichkeit. Wenn dieses Reich Gottes, das ja jetzt schon anfängt in uns zu wirken, durchbricht. Und ihr Lieben, in dieser Perspektive sollen wir leben und das ist die Perspektive, in die wir die anderen mitnehmen sollen. Nicht nur, dass wir uns freuen darüber, ja, bin ich glücklich, dass ich das so sehen darf und habe, sondern das ist mein größter Wunsch, dass dieser und dieser und dieser Mensch auch in diese Perspektive kommt. Das ist Leben, das sich lohnt. Auch angesichts des Todes. Der Ewald weiß, dass seine Mutter ist gestorben und er wird gleich davon auch berichten, auch was er erlebt hat. Herrlichkeit. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für die Perspektive, die du uns vor Augen gestellt hast, nicht als eine Einbildung, sondern als eine Wirklichkeit. Und wir sind so dankbar, dass wir etwas von dieser Wirklichkeit, deiner Herrlichkeit, jetzt schon hier auf Erden erleben dürfen. Durch diesen inneren Menschen, den du in uns geschaffen hast, diese neue Schöpfung. Und das, was du tust, mitten unter uns. Herr, was wird das für eine gewaltige Herrlichkeit sein? In ihrer Gewichtigkeit nicht zu überbieten. Und viel, viel größer und stärker, über alle Maßen gewichtig im Vergleich mit allem dem, was wir hier auf Erden auch an Schwerem, an Bedrängnis, an Zerbruch, an Verlust, an Kämpfen, an Angriffen, an Versuchungen, an Nöten, an Problemen, an Ängsten erleben. Herr, wir danken dir, dass du da durch diesen neuen Menschen, den du geschaffen hast, in uns zu Hilfe kommst. Und ich bitte dich so sehr, für mich und für jeden von uns, richte unseren Blick, fixiere unseren Blick auf das Unsichtbare. Auf deine himmlische Welt, auf das, was von deiner himmlischen Welt kommt, auf das, was Jesus ausmacht in uns, auf seine Person, er der Verherrlichte, und auf das, was von ihm her in unser Leben fließen kann und was durch den Heiligen Geist in uns hervorgebracht wird, immer vom Himmel herunter, jetzt schon Wirklichkeit während. Wir dürfen danken, dass wir sogar schon mit unseren äußeren Augen manches von deiner Herrlichkeit sehen. Dass wir noch viel mehr mit unseren inneren Augen schon sehen, was noch verborgen ist. Und dass wir eines Tages in diese Fülle miteinander hineintreten dürfen. Herr, ich bitte dich, dass das so stark wird in uns, dass wir noch einmal von daher eine andere Art von Erbarmen haben mit denen, die nicht dich kennen, Herr Jesus. Ich bitte dich so sehr, dass das zu einer göttlichen Last wird auf uns. Dass diese Freude, die du uns gibst durch das, worüber wir jetzt gesprochen haben, dazu führt, dass wir nicht egoistisch nur uns erfreuen selber an dir, sondern dass wir sagen, das wollen wir. Dass so viel Menschen wie möglich hineingenommen werden in das. Herr, das ist ein Christsein, wie du es uns vor die Augen stellst. Das ist nicht ein Abgehobensein von der Welt, nicht auf der Wolke 7 schweben. Herr, das ist in der Realität, in dieser Realität. Und wir danken dir, Herr, dass du uns zu solchen Menschen machst, wo diese Wirklichkeit ausstrahlt von uns. Dass Menschen, die zu uns kommen, erfasst werden von dieser Wirklichkeit, die alles überstrahlt, die Wirklichkeit, die in deinem Angesicht, Jesus, ist und die auf unserem Angesicht sich widerspiegelt, so wie auch Paulus das sagt. Lass uns als ganze Gemeinde so eine Gemeinde werden, in der diese Herrlichkeit, nicht eine abgehobene Herrlichkeit, sondern diese Herrlichkeit, die in diesen Bedrängnissen dieser Welt Bestand hat und Wirklichkeit ist, diese Herrlichkeit, Herr, wollen wir ausstrahlen. Und dass viele, viele, viele Menschen zu diesem Glück finden, erlöst zu sein und in diese Herrlichkeit eingetaucht zu werden. Herr, lasst uns Menschen sein, die das wirklich ausstrahlen. Das ist mir so ein Anliegen. Mach mich zu einem solchen Menschen, wo das ausgeht, auch ohne Worte. Dass wir das auch in unseren Worten ausdrücken. Herr, dass wir all diese Klagelieder, die wir haben, schon wegen Kleinigkeiten, dass das aufhört. Dass es Wirklichkeit wird, dass diese schweren oft Dinge für uns Leichtgewicht werden im Zusammenhang mit dem Schwergewicht der Herrlichkeit. Und dass das die anderen sehen. Nicht um uns zu preisen, sondern die guten Werke, die du in uns tust. Herr, wir möchten, dass dein Reich gebaut wird. Wir möchten so sehr, dass du groß wirst und dass das eine Gemeinde hier weiterhin ist und noch mehr wird, wo deine Herrlichkeit, diese Herrlichkeit sichtbar wird und jeder, der hereinkommt, davon erfasst wird. Und wenn wir hinausgehen an unsere Arbeitsplätze, in unsere Geschäfte und Schulen, dass wir Veränderung schaffen, dass die Atmosphäre sich verändert, wenn wir dort sind. Herr, lass das so stark werden, so wie es bei Paulus war, dass die Atmosphäre sich verändert, weil wir anders denken, weil wir anders reden, weil wir aus einer anderen Kraft leben, weil der innere Mensch leuchtet, obwohl der äußere Mensch vielleicht nicht sehr ansehnlich ist. Aber Herr, wir preisen dich, dass du das hervorbringst. Und ich bitte dich, dass du in uns eine tiefe Sehnsucht danach auslöst. Herr Jesus, gepriesen sei dein Name. Amen.